Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn den Mann begrüßen, der mit Lars Klingbeil vorsichtshalber immer noch per Sie ist, der aber auch über Friedrich Merz sagt, und da kommt's jetzt, wir müssen nicht jeden Tag zusammen sein, wir pflegen eine stabile Fernbeziehung. Das klingt nach einem, der vorsichtshalber schon mal den Notausgang sucht für den Fall, dass es schief geht in Berlin. Und dazu passt der letzte Satz aus dieser Reihe. Ich bin der Einzige in der ersten Reihe, der nicht Teil des Berliner Betriebes ist. Und das ist gut so, denn so kann ich am besten den Gesamtkurs im Blick behalten. Was ist das? Die Sehnsucht nach Harmonie oder eher sowas wie Friendly Fire? Das fragen wir Markus Söder. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Ja, wie nimmt Sie das wahr, wollen wir diese Frau fragen. Stellvertretende Chefredakteurin bei den Kollegen vom Spiegel, die sagt, Markus Söder hat bei seinen jüngsten Auftritten sehr viel Selbstbeherrschung an den Tag gelegt. Die Frage ist nur, wie lange das so bleibt. Und die auf die Frage nach der ersten Bilanz dieser neuen Regierung sagt, da ist, Stichwort Migration, sehr viel Ankündigung und viel Symbolpolitik. Aber besonders beim Merz fällt auf, da kündigt einer Dinge sehr markig an. Aber wenn es dann konkret wird, dann wird es so seltsam unscharf. Was meint sie damit? Herzlich willkommen, Melanie Amann. Freue mich sehr. Ja, vielleicht hat das auch damit zu tun, und da kommt dieser Mann ins Spiel, dass sich die Dinge im Moment geradezu überschlagen. Was kann er uns sagen über die Operation Spinnennetz, mit der dem ukrainischen Geheimdienst nach eigener Darstellung ein spektakulärer Schlag gegen die russische Luftwaffe gelungen ist? Wie empfindlich hat das die Russen getroffen? Und wir müssen ihn fragen, ob sein Bestseller aus dem März mit dem Titel »Wenn Russland gewinnt« möglicherweise ein bisschen umgeschrieben werden muss. Herzlich willkommen, Carlo Masala, freue mich sehr. Ja, und es wird interessant sein, diesem Mann zuzuhören, wahrscheinlich einer der intimsten China-Kenner des Landes. Die Kollegen vom Spiegel, weil Melanie Amann da ist, haben ihn mal den inoffiziellen Klassensprecher der deutschen Wirtschaft genannt und auch den Hofnarren von Peking. War 27 Jahre lang Chefrepräsentant von BASF, arbeitet heute als Lobbyist, der aber interessanterweise nie den Ruf eines Schleimers, so stand es im Spiegel, hatte, sondern zu den wenigen gehörte, der in China Klartext gesprochen hat und offenbar gerade deshalb geschätzt wurde, das ist interessant, der Merkel und andere beraten hat, bevor sie nach China fuhren, und der jetzt nach Washington gezogen ist, Washington DC, und der sagt, es ist völlig verrückt, das, was ich in China gesehen und auch kritisiert habe, das sehe ich jetzt plötzlich wieder in Amerika, in diesem neuen Amerika. Dabei wollte ich endlich mal wieder echte Freiheit erleben und kein politisches Geschwurbel. Herzlich willkommen, Jörg Wuttke, freue mich sehr. Schönen guten Abend. Ja, spannende Runde. Herr Söder, die erste Frage an Sie, weil in dieser Woche der Staatsbesuch von Merz bei Trump ansteht. Was würden Sie ihm als Rat mit auf den Weg geben? Wie bereitet man sich auf sowas vor?
Ja, das weiß ich auch nicht ganz. Beim normalen Staatsbesuch würde ich wissen, wie man das macht. Oder ich weiß, wie es ich da mache. Aber das ist, glaube ich, sehr schwer. Also nächstes Mal habe ich das Gefühl, dass ihm große Wertschätzung entgegengebracht wird, weil er wurde ja auch eingeladen, länger am Tag zu bleiben.
Übernachtet
eine halbe Stunde,
so, ne?
Richtig, genau. Ja. Das ist schon mal ein ganz gutes Vorzeichen. Aber ich würde mal sagen, erwarte das Unerwartete. Das dürfte wohl das sein, aber ich glaube, er würde es gut machen,
aber
weil es
Haltung,
in Amerika
mit
gut
welcher
aussieht.
Haltung geht man da rein? Also man muss ja sozusagen nach Hause klar die Botschaft senden, wir machen uns nicht klein. Der Transatlantiker Merz hat ja interessanterweise sehr klar die Zeichen der Zeit erkannt. So drückt es, glaube ich, auch Herr Wuttke aus und sagt, Europa, das ist das, worum es jetzt geht. Und das sagst du dann jemandem wie Trump, der davon überzeugt ist, dass der Mittelpunkt der Erde Amerika ist?
Ja, ein bisschen stimmt's wahrscheinlich auch, wenn man sich die gesamte globale Wirtschaft und Militärstruktur ansieht. Aber ich glaube, entscheidend ist, der Respekt in Amerika kommt nur, wenn man auch was vorzuweisen hat. Also wenn man sagt, wir machen das und das und das, wir machen uns stärker, wir haben klare Ziele in Bundeswehr, wir haben klare Ziele für unsere Wirtschaft. Deswegen waren die Signale, die wir gesendet haben, mit mehr Geld für Bundeswehr und für Infrastruktur und für Wirtschaft ganz gut. Es wird am Ende wohl auch so sein, dass einiges an militärischen Bestellungen in der USA da sein könnte. Mhm. Also auch für unsere Bundeswehr, nicht alles, aber einiges.
Das heißt, Merz wird mit Aufträgen kommen?
Das weiß ich nicht, es wird sich dann am Ende zeigen. Auf jeden Fall wird Merz jetzt nicht als Bittsteller auftreten, aber auch gar nicht mit dem moralischen Zeigefinger. Mhm. Das, glaube ich, bringt auch nichts. Das würde ich auch nicht versuchen. Und also ich habe bei Merz ein gutes Gefühl. Die bisherigen außenpolitischen Auftritte waren alle sehr stark und sehr gut. Und ich denke, er wird es gut hinbekommen.
Es geht ja gar nicht um Misstrauen gegenüber dem Kanzler und die Frage, ob der das gut macht, sondern es geht eigentlich darum, wen man da trifft. Wenn man sich anschaut, Wadefuhl trifft Rubio. Wie lange hat das Gespräch gedauert?
Eine halbe Stunde?
Viertelstunde?
Ja, also auf jeden Fall
in Minuten. Also acht Stunden dahin und acht Stunden wieder zurück für 15 Minuten Gespräch.
Ja.
Ich sag mal, Wertschätzung ist was anderes.
Ja, und doch ist wenigstens nichts schiefgelaufen. Man ist in diesen Tagen ja schon glücklich, wenn diese Hochrisikoreisen...
Ja, aber das kann uns ja nicht reichen, jetzt mal im Ernst. Also da steht ja was auf dem Spiel. Da sind ja offenbar Leute unterwegs, die sowas wie die EU, Sie haben es ja gerade angesprochen, das ist für die etwas, was zerstörungswürdig ist. Da gibt es wenig Unterschiede zu dem, was die AfD möchte. Hier nicken Menschen in der Runde.
Ja, diese Reisen sind Hochrisikoreisen. Ja. Da geht die Gefahr weniger davon aus, dass Bundeskanzler Merz noch nicht so trittsicher ist oder vielleicht noch mehr Erfahrung sammeln muss, dass die Gefahr liegt dort im vorgeführt werden, liegt darin, dass diese Oval Office Begegnungen, es gibt ja nicht mehr so das hinter den Kulissen und das vor den Kulissen, sondern es wird im Prinzip das, was hinter den Kulissen passiert, normalerweise nach vorne gezerrt. Und es gibt diesen Wunsch und diesen Drang, bestimmte Leute bloßzustellen. Mhm. Und was wir jetzt nicht wissen ist, gehört Friedrich Merz zu denen,
die man vorführt,
die man mal vorführen möchte? Und, oder überlegt man sich das für den Fall, dass irgendwas bei dem Gespräch nicht so läuft, wie man sich's wünscht? Oder kommt man mit gutem Willen und sagt Trump, jetzt machen wir erstmal hier diesen Besuch und dann schauen wir mal. Also das halte ich für unberechenbar. Und da, glaube ich, ist einerseits der Vorteil, dass Merz die Sprache der amerikanischen Geschäftswelt spricht, dass er sozusagen auf einer gewissen Wellenlänge mit Trump liegt. Ich glaube, das ist eine Stärke,
Dealmaker,
die er da mitbringt.
Trifft auf Dealmaker und so, oder?
Ja, also auf seine frühere Zeit bei BlackRock. Und er bewegt sich einfach in Kreisen oder hat sich da in Kreisen bewegt, die vielleicht ein gewisses... von seinem Sound her eine gewisse Anpassung ermöglichen, die Trump vielleicht auch beeindruckt.
Aber wie sehr sich da
aber der negative Faktor ist oder die Gefahr ist eben, dass er konfrontiert wird mit Themen wie, ihr haltet die AfD klein, ihr macht die Meinungsfreiheit kaputt, die Europäische Union macht uns arm und es ist eine Initiative gegen uns. Und, und dann besteht die Gefahr, dass Merz das Gefühl hat, ich stehe hier doch als Vertreter der Bundesrepublik, ich kann hier doch nicht, das kann ich doch nicht so stehen lassen. Er ist ja nicht der Typ, der Dinge einfach mal stehen lässt.
Was ich ja auch
er ist
gut
ja nicht
finde.
Der Typ, der mal schon man lächelt und was vorbeigehen lassen. Ja, aber in so einem Fall wirkt das halt, wie man ja bei Zelensky gesehen hat, auch eskalierend. Und also da ist es vielleicht gar nicht so schlau.
Bei der Lage natürlich eine andere ist es. Also Zelensky hat deutlich mehr Unterstützung gebraucht. Und man kann jetzt überstreiten, wie sich da wieder wie das von Trump gelaufen ist. Aber ich fand auch von Zelenskys Seite hätte ich an ein, zwei Stellen anders abgebogen. Also ich hätte in dem Gespräch an einigen Stellen anders abgebogen.
Sie hätten nicht versucht, den Punkt klar zu machen.
Es ging dann schon sehr hin und her. Aber ich meine, Janssen, wir haben ja bei der Münchner Sicherheitskonferenz auch eine Erfahrung gehabt mit dem Vizepräsident.
Ja.
Ich habe ja einen Vizepräsidenten abgeholt am Flughafen. Das war ein wirklich sehr nettes Gespräch, höflich, lustig. Wir sind dann auch dann hingefahren, haben noch mal kurz geredet vor der Sicherheitskonferenz. Da sogar ein Selfie gemacht und alles wunderbar. Und dann geht der Vizepräsident auf die Bühne und hält eine Rede, die so, sagen wir mal, sehr überraschend war. Also mit Dingen, die wir halt einfach nicht akzeptieren können. Und ich fand auch im Laufe des Abends damals den eigentlichen Knackpunkt, dass er Zeit hatte für Merz. Das war eine Woche vor der Bundestagswahl, schon Erwartung ist, der neue Kanzler ist. Das waren aber, glaube ich, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Und am Abend eine Stunde mit der AfD, so. Das war einfach eine völlig falsche Wahrnehmung und die hat uns überrascht. Ich glaube allerdings, wir müssen weder kuschen, aber auch nicht kuscheln. Beides braucht es nicht. Sondern einfach ganz in dem Sound, den Sie zu Recht angesprochen haben, der auch der Zugang sich ermöglicht hat über verschiedene wirtschaftliche Interessen, in dem Sound aber unsere Interessen darstellen. Was anders geht ja sowieso nicht und was anders macht doch keinen Sinn.
Aber also ich sehe den wesentlich problematischeren Punkt bei dieser Administration da drin. Merz ist ja am Donnerstag da, ne? Dass am Donnerstag sozusagen irgendwas verkündet wird, auf was man sich geeinigt hat. Und sie haben keine Garantie, ob Trump das am Freitag nicht wieder vom Tisch fegt, weil sozusagen sich irgendwas geändert hat.
Auf dem Rückflug schon.
Oder genau, so, und dann gilt das nicht mehr. Ich glaube, das ist das wesentlich größere Risiko als die Frage, wird er düpiert oder nicht. Das halte ich für möglicherweise sehr klein. Wir haben auch gesehen jetzt beim Shangri-La-Dialog, dass sich der amerikanische Verteidigungsminister und der amerikanische Außenminister zum ersten Mal lobend über Deutschland geäußert hat und sozusagen Deutschland den Asiaten als Vorbild empfohlen hat für diese Steigerung der Verteidigungsausgaben. Das Problem bei Trump, gehen wir auf die Reise von Merz nach Kiew zurück, man hat eine einheitliche Linie und drei Stunden später wischt sie Trump weg. Und das ist das Risiko, das auch bei dieser Reise besteht.
Genau. Ich meine, der deutsche Außenminister hat ja
Sie haben gehabt. Gerade zugehört. Sie leben da, ne?
Ich wohne da.
Mal kurz erklären. Sie haben 27 Jahre in Peking gelebt.
Genau.
Sie wissen, wie dort Politik funktioniert und sagen, so wie es jetzt in Amerika läuft, hat das eine frappierende Ähnlichkeit zu dem, was ich 27 Jahre in Peking erlebt habe.
Also erstmal, der deutsche Außenminister hat ja Glück gehabt, dass er überhaupt empfangen wurde, weil Kallas, die Außenministerin Europas, wurde ja eingeladen und dann hat er sie nicht getroffen.
Kaya Kallas.
Und bei Trump muss man einfach davon ausgehen, er ist ein Fernsehmann, ja. Selbst Zelensky, das Treffen war im Grunde genommen gutes Fernsehen, so hat er das ausgedrückt. Deswegen, man muss da schon reingehen, sich eben überlegen, der Tat die Dualität Realpolitik und dann eben eine Show abziehen für seine Leute. Was ich damit gemeint habe, ist, dass sowohl Xi Jinping als auch Trump natürlich nationalistische und populistische Neigungen haben und relativ stark ihres ganzen System auf sie zugeschnitten haben. Das war in Amerika sicherlich eher auf drei Institutionen verteilt. Jetzt ist das auf Trump de facto zugeschnitten worden. Und das andere ist natürlich, dass da man in selbst in Washington schon merkt, dass Leute Selbstzensur machen, ja, dass sie schon überlegen, was sie sagen, weil sie Angst haben. Weil sie Angst haben, dem Präsidenten auf den Schuh zu treten. Das kann in 6 Monaten wieder ganz anders sein. Aber momentan ist diese Selbstzensur schon mal relativ beeindruckend. Sowohl
das sind dieselben Leute, die hier auftreten und sagen, eure Meinungsfreiheit ist in Gefahr, Zensur, 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 verbreiten dort ein Klima, in dem die eigenen Leute sagen, sei lieber vorsichtig bei dem, was du sagst?
Also die Senatoren, die Governors, die von den roten Staaten, die Republikaner, sind garantiert vorsichtig, weil sie sind total von Trump abhängig. Bei den Demokraten stellt man ja schon fest, dass sie doch relativ jetzt stark wieder aus der Verteidigung herauskommen und doch einige kräftige Sachen sagen. Sanders bereitet da den Boden. Aber wie gesagt, es ist im Weißen Haus, im Oval Office, es ist eine Show.
Aber am Ende, unter all diesen Dingen, steht nur eines. Wir müssen so schnell, so stark wie möglich werden, um zumindest näher und aufgeschlossener zu reden. Sonst haben wir keine Chance. Also wenn wir nur Bittsteller sind, sozusagen, wenn wir vor den Löwen treten und betteln, dann wird es schwierig.
Weil Sie gerade so schön sagten, man muss schauen, ob das alles am Ende aufgeht. Geht denn die neue deutsche Migrationspolitik auf,
Herr Jäger? Die geht auf? Natürlich geht sie auf. Wir haben heute in Bayern
zum Beispiel, machen Sie fest, dass die wirklich aufgeht?
An den Zahlen. Wir haben in Bayern jetzt gerade vermeldet im ersten Halbjahr einen Rückgang um die Hälfte an Asylbewerber nach Bayern. Wir sind eines der, weil wir von der geografischen Lage mit der längsten Außengrenze in Deutschland am stärksten liegen. Wir hatten im letzten Jahr die höchste freiwillige Ausreise seit 10 Jahren. Was daran liegt, dass wir die Bezahlkarte als nahezu einziges Flächenland umgesetzt haben, und zwar streng, sodass der Anreiz, nach Deutschland zu kommen und dann da zu bleiben, weniger wird. Und wenn man jetzt sieht, der Innenminister hat ja gesagt, dass wir fast 3000 Zurückweisungen in der kurzen Zeit haben, mit der das funktioniert. Das ist ein Megasignal in die ganze Welt von Schleppern und Schleusern. Das verbunden, Zurückweisung, mit jetzt im Kabinett ist dann dran, mehr sichere Herkunftsstaaten, also die Ausweisung, die Abschiebung, verbunden dann am Ende mit tatsächlich einer Umsetzung einer Bezahlkarte, sage ich Ihnen voraus, dass das wirken wird.
Es ist interessant, dass Ihnen das Gerichtsurteil, das gerade gefallen ist, nicht einfällt, wenn Sie darüber nachdenken, ob diese neue deutsche Migrationspolitik...
Erstens wusste ich, dass Sie da sowieso eine halbe Stunde drüber diskutiert. Nein, aber dieses Gerichtsurteil ist aus unserer Sicht nicht tragend. Wir haben es uns jetzt mal angeguckt. Das Gerichtsurteil sagt ja im Wesentlichen, es fehlt eine Begründung. Und die Begründung ist ja relativ einfach. Das Berufen auf die europäischen Verträge geht deswegen, weil Dublin nicht eingehalten wird. Wir haben in Europa einen fundamentalen Verstoß gegen Dublin. Italien weigert sich bis heute bei allem Charme von Italien, bin großer Italien-Fan, auch von Frau Meloni. Italien weigert sich, Dublin anzuwenden. Die europäische Grenzsicherung funktioniert nicht, die wird irgendwann der Umsetzung sein. Das heißt, wir haben im Grunde genommen eine nicht rechtskompatible Situation in Europa. Daraus ergibt sich die rechtliche, ganz klare Möglichkeit, selbstständig die eigenen Grenzen zu schützen, und das tun wir.
Frau Ammann, Sie sind Juristin. Was ist denn da passiert und welche Konsequenz, welche Dimension kann das am Ende haben? Geht um 3 Somalier, die geklagt haben, also gegen Ablehnung des Asylverfahrens, gegen die Zurückweisung, und denen ist jetzt Recht gegeben worden. Was kann das bedeuten? Und was bedeutet es, wenn ein deutscher Innenminister sagt, ist egal, wir machen trotzdem weiter?
Also zur Einordnung vielleicht, also der fundamentale Verstoß gegen Dublin geht jetzt auch regierungsamtlich von Deutschland aus. Das ist die Ausgangsposition. Und das hat das Gericht festgestellt, dass das ein Verstoß ist. Diese Entscheidung ist eine Einzelfallentscheidung. Also da hat Dobrindt recht. Das zwingt ihn überhaupt nicht, diese Praxis einzustellen. Aber in diesem Urteil, also in dieser Entscheidung, Eilentscheidung, stehen ja juristische Argumente drin. Ja. Und diese juristischen Argumente sind so allgemein, dass sich daraus ableiten lässt, diese Praxis ist rechtswidrig. Das kann der Innenminister ignorieren, weil es halt, wie gesagt, eine Einzelfallentscheidung ist. Aber die Tatsache ist, dieses Gericht hat gesagt, dass was ihr da macht, ist rechtswidrig. Schöne Grüße. Und zwar nicht, weil das nicht irgendwie theoretisch möglich wäre. Also das europäische Recht erlaubt es, Asylbewerber an der Grenze zurückzuweisen. Aber nur in dem Ausnahmefall, wenn es eine Gefahr gibt für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Und was die Regierung bisher macht, ist, dass sie einfach nur sagt, ja, ja, wir ziehen diese Ausnahme, aber sie liefert keine Gründe und keine Argumente. Sie unterfüttert das nicht, warum sie das macht und was, also sie erklärt es juristisch nicht. Und da sagt das Gericht, sorry, ihr habt uns noch nicht mal irgendeinen Grund genannt, warum ihr das macht. Weg damit, in diesem Fall. Und das ist halt das Problem, dass jetzt offensichtlich der Regierung es aber egal ist, also es ist Alexander Dobrindt egal, dass er diese Gründe nicht liefert, nicht vorlegt, sondern man macht weiter, weil es darum geht, diese Symbolik zu haben. Wir weisen zurück, schaut her, wir bringen die Asylwende herbei. Und alle, die jetzt irgendwie mit dem Recht kommen, das sind die Nervensägen, das sind diese Korinthenkacker, die dann auf irgendwelche Paragraphen zeigen. Und das funktioniert nicht. Jeder sieht, das System funktioniert nicht. Die öffentliche Meinung sagt, weg damit. Dafür hat ja Herr Söder ein feines Näschen sozusagen, was die Stimmung im Land ist. Die Stimmung im Land sagt, diese Juristen, diese Bedenkenträger sollen jetzt mal aufhören mit dem Quatsch. Keiner hält sich dran, also halten wir uns auch nicht mehr dran. Und in dieser Stimmung kann natürlich ein Innenminister es sich leisten, in dieser Art und Weise zu verfahren.
Ich würde die These nicht unterstützen und die Argumente, denn ich habe es gerade noch mal begründet, warum. In dem Urteil heißt es, ihr müsst die Begründung noch mal schriftlich fixieren. Und die Begründung ist relativ eindeutig. Die öffentliche Sicherheit und Ordnung ist nicht gewährleistet, weil das Recht, das in Europa gelten sollte, nicht angewandt wird. Und Deutschland hat jahrelang versucht, die Partner zu ermuntern zur Einhaltung des Rechts. Das hat nicht funktioniert. Und daraus folgt, dass wir unsere eigenen Grenzen selbst schützen müssen.
Worauf berufen Sie sich jetzt da auf den 18er? Ist das der berühmte
18? Nein, das ist dieser berühmte 72, um den es da geht.
Die Notlage.
Ja, genau. Das ist ja der Bereich, in den viele, viele europäische Nachbarländer sich auch berufen. Übrigens ohne Probleme mit der Europäischen Union.
Aber Sie berufen sich auf die Notlage.
Also ich berufe mich zunächst mal auf gar nichts.
Nee, ich will aber verstehen, was da rechtlich passiert.
Ich habe die Entscheidung ja da an der Stelle nicht zu treffen. Aber das ist die Rechtsgrundlage, über die diskutiert wird. Und die ist auch gültig und die ist auch machbar. Wir hätten auch keinerlei Sorge, beim Europäischen Gerichtshof diese Fragen zu hinterlegen und dann auch dort, dass es dann entschieden wird. Und der Bundesinnenminister hat völlig recht, wenn er die Zurückweisung der Grenze fortsetzt. Übrigens geht es um nicht nur eine Einzelfallentscheidung, sondern auch das Berliner Verwaltungsgericht. Das ist jetzt nicht alle Verwaltungsgerichte in Deutschland, sondern das Bundesverwaltungsgericht an der Stelle oder gar ein Bundesverfassungsgericht.
Das ist entschieden. Aber das heißt, Ihr Argument ist, wenn ich das jetzt richtig verstehe, genau. Ihr Argument ist, unsere Notlage ist, dass anderswo das Recht nicht eingehalten wird.
Unsere Notlage ist
deswegen
genau.
Halten wir es auch nicht ein. Und das wird, damit kommen Sie nicht
nein,
durch.
Das kann ich Ihnen nein, jetzt schon direkt gleich, sagen. Nein, das sage ich Ihnen gleich, dass wir damit durchkommen
jedes
werden.
Jedes Gericht Ihnen sagen,
und
das ist
weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das ist Ihre These.
Das ist ja eine juristisch begründete These.
Nein, das ist Ihre These. Und bei Juristen, wie Sie selber, gibt es verschiedene Meinungen. Ich respektiere Ihre Meinung.
In dem Fall nicht.
Aber ich teile sie nicht. Ich kann Respekt vor einer Meinung, muss sie aber nicht teilen. Sondern in dem Moment, wo also die gesamten nicht um Verträge die nicht eingehalten werden, entsteht natürlich für die öffentliche Sicherheit in Ordnung und übrigens auch für die Integrationsfähigkeit. Entschuldigen Sie bitte, fahren Sie durch Deutschland. Ich halte es für eine unglaubliche Aktion, dass man das überhaupt nicht erwägt, dass unser Land bei der Integration massiv überfordert ist. Die Länder, die Kommunen, die Gemeinden klagen bis heute. Wir haben jetzt kleine Veränderungen erreicht, da brauchen wir noch viel, viel mehr. Wir müssen noch viel, viel mehr an Zurückweisung, aber auch an Rückführungen machen. Es ist schon mal jetzt gut, dass die Flüge aus Afghanistan, bei der es ja am Ende nicht mehr um Ortskräfte ging, sondern um eine Zuwanderung, die über NGOs gesteuert wurde, dass das gestoppt wird. Und natürlich wird es Verträge auch geben mit anderen Ländern der Rückführung, ob Syrien bis nach Afghanistan.
Nicht weg vom Thema. Frau Mal, eine
Frage, wir sind einmal, mitten im Thema.
Die Afghanistan-Flüge sind gerade nicht das Thema.
Ja, klar.
Ich würde gerne zur Notlage, würde ich gerne noch mal was verstehen.
Ja, gleich, Sie dürfen gleich verstehen. Es ist immer das Gleiche. Es wird immer versucht, von NGOs, anderen sehr, sehr linksgrünen Gruppen, dann immer versucht, quasi das gesamte System und die Zurückweisung als solches negativ zu sehen. Die Zurückweisung ist ein Teil eines Rechts, das auch die Europäische Union den Mitgliedstaaten gibt, wenn die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet.
Exakt.
Und die ist in Deutschland
wenn.
Gefährdet.
So.
Sie ist.
Aber noch mal, wie argumentieren Sie? Sagen Sie, die Notlage gibt es in Deutschland oder argumentieren Sie mit der Tatsache, dass die Länder um uns herum mit der Notlage argumentieren?
Nein, die Länder um uns herum halten sich zum Teil, nicht alle, halten sich nicht an europäisches Recht. Dadurch ergibt sich für uns eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung.
Daraus ergibt sich für uns die Notlage?
Natürlich, selbstverständlich.
Das heißt, die Nachbarn gefährden uns, deren
Nichteinhaltung des europäischen Rechts
und Asylpraxis.
Das Nichteinhaltung des europäischen Rechts.
Die bringen uns in eine Notlage.
Wir haben, ja, wir so ganz einfach, würde Dublin funktionieren, würden wir sehr viele Fälle nach deutschem Recht, kein Aufenthaltsrecht haben, zum Beispiel wieder nach Italien, wieder nach Bulgarien zurückführen.
Ja.
Klappt aber nicht, wird niemand zurückgenommen.
Naja, das mit Dublin.
So ist es aber.
Ich weiß.
Ja, okay, dann ist ja gut.
Nein, da gibt es null Dissens.
Ja.
Also tatsächlich funktioniert ja Dublin nur rudimentär und paradoxerweise, wenn man sich das mal genau anschaut, dann stellt man fest, Dublin, was eigentlich Deutschland ja also vorbringt als Argument, sagen, um uns zu entlasten.
Das ist der Ort, quasi, nachdem dieser Vertrag gemacht ist, ein genau. Vertragswerk.
Und unsere Zuschauer wissen das im Zweifel. Weil wir häufig darüber reden. Ja. Nicht der Moment jetzt gerade für Sarkasmus. Aber was ich meine ist, Dublin hat ja paradoxerweise dazu geführt, obwohl es eigentlich Deutschland von der Idee her entlasten sollte, dass wir mehr Dublin-Fälle bekommen
korrekt,
haben.
Korrekt.
So, absurderweise, weil wir uns die Leute hin und her schieben. Zwischen Deutschland und Österreich und
Polen und so weiter. Bislang schiebt gar niemand.
Das ist ja und Italien zum Beispiel und andere, die sagen, ja, ja, klar, wir haben da einen Eurodac-Treffer, wir haben Fingerabdrücke genommen. Wir wissen, diese arme Somalierin zum Beispiel, die hat in Italien Asyl beantragt und die müsste jetzt eigentlich zurückgenommen werden. Dann stellen die deutschen Behörden einen Antrag an die italienische Regierung und sagen, die müsst ihr bitte zurücknehmen. Und dann sagen die Italiener, klar, machen wir. Aber jetzt gibt's dummerweise Probleme, weil der Flug geht nicht, das Flugzeug ist kaputt, die Uhrzeiten passen nicht, das Wetter ist schlecht, was auch immer. Das heißt, man schiebt immer irgendwas vor, man gibt vor, Dublin und damit geltendes Recht einzuhalten, aber in der praktischen Umsetzung
ist korrekt. So ist
sabotiert
es
man es.
So ist es korrekt, aber das reale Ergebnis ist, wie Sie sagen, ist,
genau,
dass man und die deswegen Leute hat man ja, deswegen hat man ja begonnen, und das ist gut auf europäischer Ebene, das europäische Grenzregime, die europäische an den Außengrenzen massiv auszubauen, nur wird es noch einige Zeit dauern. Es hat ja 8 Jahre gedauert, bis es am Ende einen Parlamentsbeschluss gegeben hat. Grün waren auch damals bis zum Schluss dagegen und eine knappe Mehrheit im Europäischen Parlament, zum Glück. Und die Umsetzung wird noch dauern. Und bis zu diesem Zeitpunkt ist es notwendig, auch klar zu zeigen, dass Deutschland nicht nur seine Grenzen schützt, sondern auch wirksam rechtlich handelt.
Ich will nur mal auf eine Sache hinaus, die Sache mit der Notlage, Frau Amann, weil Sie Juristin sind. Wenn man sich damit mal intensiver beschäftigt, ist es wirklich interessant. Also A ist es so, dass, und deswegen wundert man sich ein bisschen darüber, wie sehr wir das jetzt an der Stelle, nochmal, es gibt keinen Dissens über die Frage, wir haben die Landräte und Bürgermeister so häufig hier sitzen. Ich habe eine Ahnung davon, wie überfordert die Strukturen dieses Landes sind und dass das so nicht weitergehen kann. Da gibt es, glaube ich, auch hier in der Runde nicht furchtbar viel Dissens. Aber die Art und Weise, wie, darüber muss man reden. Und man wundert sich, dass es so jetzt funktioniert. Also du gehst hin und sagst, wir machen jetzt nationales Recht. Berufst dich auf den 72, Notlage. Wenn man sich das mal anschaut, deutsches Asylrecht wird überlagert seit Jahrzehnten von europäischem Asylrecht. Und der EuGH sagt immer, bevor ihr eine Notlage ausrufen könnt, müsst ihr uns das sehr klar darlegen. Und wenn man da mal reinschaut, dann lernt man so Sachen wie, es geht um Dinge wie auch die Frage zum Beispiel, wie wohlhabend ist ein Land? Ein wohlhabendes Land wie Deutschland wird es sehr schwer haben zu argumentieren, wir können die Leute nicht aufnehmen, wir müssen sie abschieben, zum Beispiel nach Griechenland oder anderswohin. Es gibt auch sowas wie eine loyale Zustimmung. Das heißt, der EuGH sagt immer, ihr müsst das im Zweifel in Abstimmung mit euren Nachbarn machen, nicht gegen eure Nachbarn. Jetzt haben wir aber genau diese Situation. Die Polen sagen, geht so nicht. Die Österreicher sagen, geht so nicht. Die Franzosen sagen, wollen wir so nicht. Alle anderen um uns herum sagen, das akzeptieren wir so nicht, weil das ist das Ende von Schengen. Das heißt, wie kommen wir denn da jetzt weiter?
Das war jetzt aber eine sehr lange Frage.
Ja. Nee, ich habe was erklärt. Ist ja wichtig, dass, na bitte, ist wichtig, das mal zu verstehen.
Ich finde, es ist eine sehr beunruhigende Situation, dass wir ein Rechtssystem haben, das, da haben Sie recht, nicht funktioniert. Und offensichtlich fehlt den Institutionen der EU die Kraft und auch den Politikern, vor allem zurzeit hier in Deutschland, die Bereitschaft, dieses Rechtssystem zu ändern. Weil ich meine, das ist doch die logische Konsequenz daraus. Man kann doch nicht sagen, Dublin funktioniert nicht und die halten sich nicht dran, deswegen halten wir uns auch nicht dran, sondern die Antwort muss sein, Dublin funktioniert nicht, deswegen müssen wir es ändern und verbessern.
Aber das passiert
und dieser, ja, aber das ist ja der zweite Schritt. Es fehlt, ja, aber es fehlt ja der lange Atem. Herr Dobrindt, sag mal, wir arbeiten jetzt auch daran, das auch auf europäischer Ebene zu machen.
Genau.
Aber man hat nicht die Geduld, wirklich mit das dicke Brett zu bohren und die mühsame Reform anzugehen.
Man versteht ja auch den Druck, ne?
Sondern der öffentliche Druck ist da, die Ungeduld ist da und deswegen versucht man mit, Entschuldigung, das ist Symbolpolitik, mit ein paar Zurückweisungen mehr, jetzt das überhaupt erstmal den Leuten das Gefühl zu geben, wir haben es unter Kontrolle. Mhm. Und Sie haben ja, und zur Einordnung vielleicht auch zu dem, was Sie vorhin gesagt haben, es wurde ja schon vor der Regierung Merz wurden Grenzen kontrolliert. Es wurde schon vor der Antritt der Regierung Merz wurden Leute zurückgewiesen. Was jetzt neu ist, ist, dass Leute zurückgewiesen werden, die Asyl sagen. Und die waren zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, als Sie da Ihren Auftritt an der Grenze hatten mit Herrn Dobrindt, waren das, glaube ich, 40 Personen mehr. die sie in einer Woche dann zurückgewiesen hatten. Also eine lächerlich kleine Summe.
Und jetzt ist die Zahl deutlich höher geworden.
Ja, aber da ja, sind ja noch andere Leute drin auch, eingerechnet.
Ja, aber das heißt, man kann ja nicht sagen, nach zwei Wochen, das alles, dann bemesse ich die Zahl, dann mache ich sie auf den Tag umgerechnet, um sie möglichst klein zu rechnen.
Das war eine Woche.
Nein, also nochmal, das europäische Rechtssystem hat nicht funktioniert. Das will man jetzt ändern. Gut so. Die Umsetzung dieses Systems wird aber noch 2-3 Jahre dauern. Soll Deutschland in der Zwischenzeit nichts tun in einer bei uns realen Überforderung, in einer demokratischen Überforderung, die wir haben, das halte ich für einen schweren, also für einen schweren politischen Fehler, wenn man so argumentieren will. Natürlich hat es in einem Rechtsstaat mit einer Rechtsstruktur zu tun. Die Verfassungsexperten des Bayerischen Innenministeriums, ich würde mal sagen, Sie wissen selber, die bayerischen Jura-Examen können mit zu den Besten in Deutschland, sagen unisono, ich habe vor der Sendung nochmal mit Joachim Herrmann telefoniert, auch einer der absoluten Spitzenjuristen, sagt, das ist juristisch exzellent und sauber begründbar.
Begründbar, wird halt nur leider nicht begründet.
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dass es aber funktioniert.
Vielleicht sollten Sie ein paar exzellente Juristen nach Berlin ins Ministerium schicken. Weil,
das stimmt, es bräuchte generell in Berlin noch mehr exzellente
noch mehr Bayern,
Leute.
Definitiv,
wir können ja nicht alles machen allein.
Sie aber können nicht überall sein, Herr Söder.
Wir können nicht überall sein. Ja. Danke, dass Sie das auch immer bestätigen hier. Aber jetzt ganz diese Experten sagen, das ist okay. Und jetzt mit der Symbolpolitik ist mir aufgefallen, das ist ja dieselbe Sprachregelung, entschuldige, wenn ich das sage, von links außen wie von rechts außen. Beide argumentieren, war alles nur Symbol. Nee, also
da haben Sie
darf ich jetzt
Punkt.
nach wirklich der klugen langen Einschätzung von Ihnen noch kurz ergänzen. Nach links und rechts sagen das Gleiche. Mhm. Warum? Weil sie sich ein bisschen ärgern, dass sich tatsächlich was ändert. Die Zurückweisung der Grenze ist ein Baustein. Wenn Sie sich im Koalitionsvertrag anschauen, die Geschwindigkeit, mit der Dobrindt jetzt Woche für Woche Gesetze vorlegt, Familiennachzug, sichere Herkunftsstaaten, Thema Bezahltkarte kommt sehr bald. Das sind alles Bausteine einer grundlegenden Veränderung. Und Alexander Dobrindt hat am ersten Tag, als er das Amt übernommen hat, den entscheidenden Punkt gemacht, den haben Sie angesprochen, er hat die Erlaubnis damals und die Anweisung von de Maizière damals 2015 an die Bundespolizei an der Grenze zurückgenommen und den alten Rechtszustand wiederhergestellt, nämlich so, wie es früher war, vor der aus meiner Sicht und unserer Sicht damals unkontrollierten Zuwanderung.
Wo allerdings die Ausnahme eben gerade nicht erwähnt wurde, also die Vorschrift, auf die Sie sich jetzt berufen, die kam in dieser Anordnung überhaupt nicht vor. Und wenn Sie so argumentieren, was Sie können, dass Sie sagen, es besteht eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, weil wir ein riesen Integrationsproblem in Deutschland haben, dann würde ich Ihnen gar nicht widersprechen.
Und auch Kriminalität,
Frau Ammann. Das ist ein gutes Argument zu sagen, Deutschland ist überfordert, weil wir viel mehr Flüchtlinge aufgenommen haben, auch auf die Bevölkerungszahl gesehen haben als die anderen europäischen Länder. Und wir müssen das jetzt runterfahren, damit wir die Leute integrieren können. Wenn ich jetzt Richterin wäre am EuGH, würde ich sagen, ja, was macht ihr denn eigentlich, um gegen diese Gefahr vorzugehen? Also sozusagen, was tut ihr denn an sozusagen, um die Integration voranzubringen? Und da fehlt mir irgendwie jede Idee von Ihnen. Da gibt es nur draufhauen oder da gibt es nur wegducken. Also bei Ihnen meine ich jetzt, ich rede nicht über Bürgermeister. Mhm. Ich rede nicht über, also vor Ort wird da wirklich fantastische Arbeit geleistet. Also, aber die Regierung hat an der Stelle ja überhaupt kein Konzept.
Das Argument wegducken,
das einzige Konzept, was Sie haben, ist, die Leute an der Grenze zurückzuweisen.
Eines der unglücklichsten, Frau Hamann. Also der Freistaat Bayern finanziert, anders als alle Bundesländer, unglaublich viel Integrationskosten, gerade den Kommunen, was kein anderes Bundesland tut. Das müsste man in der Recherche nochmal nacharbeiten. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir haben übrigens eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung, wenn Sie mal die Kriminalitätsstatistik schauen. Schauen Sie die bayerische Kriminalitätsstatistik. Wir sind, auch das glaube ich unbestritten, das mit Abstand sicherste Land in Deutschland. Wenigste Verbrechen, niedrigste Kriminalität und höchste Aufklärungsquote. Trotzdem sind in der Statistik 41% Nichtdeutsche. Das heißt, wir haben natürlich in Deutschland auch nicht nur ein Problem der normalen Integration, sondern auch im Bereich der Kriminalität. Das sind Argumente, die einem großen Teil nicht nur der Bevölkerung, sondern auch der Sicherheitsexperten wichtig sind. Und da muss man reagieren.
Herr Söder, weil Sie sich gerade beklagt haben über diesen Begriff Symbolpolitik von links wie rechts. Ich weiß nicht genau, was Sie damit meinen.
Linksparteien, AfD. Ich habe Sie beide jetzt da gar nicht genannt.
Okay. wichtig, das nochmal klarzustellen. Und es geht um Symbolpolitik, wenn man sich anschaut, was die Zahlen sind. Ja. Also, wie gefährlich ist das, was wir da gerade tun, mit Blick sozusagen auch auf Europa? Wenn das nicht funktioniert, wenn jetzt noch 2-3 solcher Urteile kommen, wenn das am Ende schlecht ausgeht, und ich kenne viele Juristen, die sagen, das wird schlecht ausgehen, dann stehen wir da und müssen zugeben, es hat nicht funktioniert. Dann werden linksaußen Leute sagen, guck mal, sie kriegen es nicht auf die Reihe, es war doch klar, das ist mit europäischem Recht nicht zu machen. Richtig feixen wird die AfD. Die werden sagen, seht her, sie kriegen es nicht auf die Reihe. Diese EU
ist nicht mehr handlungsfähig. Das funktioniert alles nicht mehr. Deswegen müssen die weg. Und deswegen ist es doch umso wichtiger, dass sich gerade Deutschland als Motor dieser EU an europäisches Recht hält. Dass gerade Europa, dass Deutschland, dass dieses Europa auch juristisch so vorangetrieben hat, dass maßgeblich europäische Asylpolitik definiert hat, sagt, wir stehen selbstverständlich dazu. Und ein letztes noch, auch auf die Gefahren, dass ich gleich wieder sagen, zu lange Ausführung. Der große Blick. Der Vorwurf der Symbolpolitik kommt daher, dass wir in dieser ersten Woche 31 Leute mehr zurückweisen, als es nach der alten Regelung gewesen wären. Das ist das ganze Ding. Im selben Zeitraum, 4 Monate, erstes Quartal, beantragen in Deutschland 110.000 Menschen Asyl. 90.000 werden vom BAMF abschlägig beschieden. Das heißt, nur 20.000 haben ein Recht auf Asyl in Deutschland. Trotzdem bleiben am Ende so gut wie alle hier. Was tun wir dagegen? Wie gehen wir damit um?
Das ist ja eine Einladung für meine Argumentation. Ich danke Ihnen.
Wie gehen wir damit um?
Ja, lassen wir da zu Ihren Thesen. Ihr erstes? Ich habe den Eindruck, dass wann die AfD auf dem falschen Fuß erwischt hat. Die AfD hat nicht gedacht, dass was passiert. Deswegen glaube ich nicht Symbol. Die AfD behauptet derzeit, das findet gar nicht statt. Das gibt es überhaupt gar nicht. Also das sei alles eine Fake News. So. Mehr fällt der AfD im Moment nicht ein. Das heißt, es wird von anderer Seite heftig kritisiert. Die AfD schaut da eher staunend davor und hat Angst, das bin ich fest überzeugt, hat Angst, dass es funktioniert. Das Zweite, die These, Europa würde sich negativ entwickeln. Nach allem, was wir hören, auch aus Telefonaten und Gesprächen, auch die Begegnungen zeigen, dass Europa froh ist. Wir waren der migrationspolitische Geisterfahrer über Jahre hinweg. Die Grünen haben alles blockiert. Das war ja bei Grenzkontrollen ein Affentheater, überhaupt welche nochmal zu machen. Hat man erst mit der Europameisterschaft gemacht und dann hat es gewirkt. Hat man gesehen, okay, wir setzen es dann fort. Ein Affentheater über Jahre hinweg. Und das hat sich jetzt alles verbessert und geändert. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Wir werden am Ende dann Erfolg haben. Und das dritte Argument, das Sie sagen, wenn das nicht funktioniert, wäre es ja noch schlechter. Also das wäre ja die Aufgabe, Herr Lanz, die Totalaufgabe jeder Form von Politik. Das würde nämlich bedeuten, wir sagen, wir glauben nicht, dass wir was lösen können, also strecken wir die Füße, dann übergeben wir es gleich jemand anders. Und das letzte Argument auch nochmal als Bestätigung, weil Sie sagen, völlig recht, ein ganz großer Teil hat keinen Anspruch auf Asyl. Daher ist die Rückführung wichtig. Da ist die beschleunigte Abschiebung notwendig. Da ist auch ganz entscheidend, dass zurückgeführt werden kann. Und deswegen wollen wir auch die Abschiebesituation deutlich verbessern. Also das alles noch einmal. Sie haben völlig recht. Das ist ein Prozess mit mehreren Baustellen. Und ich muss mal sagen, wir haben auch ganz bewusst den Bundesinnenminister, also aus meiner Partei herausgestellt, mit Alexander Dobrindt einen sehr starken Mann da. Und der macht das jetzt.
Okay. Dann werden wir uns die Zahlen zu gegebener Zeit
anschauen. Und die SPD hat auch zugestimmt im Koalitionsvertrag, worüber ich sehr dankbar bin.
Carlo Masala ist bei uns. Herr Masala, wie fanden Sie eigentlich die Kursänderung, von der ich noch nicht genau weiß, nächstes Thema, ob sie wirklich eine Kursänderung ist, von März in Sachen Israel? Wollen wir einmal kurz uns anhören, was er kürzlich gesagt hat, damit wir alle wissen, worüber wir reden. Es war plötzlich ein ganz neuer Ton, neuer Sound. Aber so richtig ist nicht klar, wo wir da eigentlich stehen, als Land und auch als Gesellschaft. Bitte schön.
Was die israelische Armee jetzt im Gazastreifen macht, ich verstehe offen gestanden nicht mehr, mit welchem Ziel. Die Zivilbevölkerung derart in Mitleidenschaft zu nehmen, wie das in den letzten Tagen immer mehr der Fall gewesen ist, lässt sich nicht mehr mit einem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas begründen. Wir haben ein hohes Interesse daran, an der Seite Israels zu bleiben und Israel, glaube ich, umgekehrt auch, dass Deutschland der wichtigste Partner bleibt.
So, ist das ein Paradigmenwechsel?
Nein, ich glaube nicht, dass das ein Paradigmenwechsel ist. Also was ja seitdem passiert ist, also ich meine, dann gab es ja nochmal den Außenminister, der die Waffenlieferungen in Zweifel gezogen hat mit der Überprüfung. Das ist ja jetzt wieder vom Tisch. Ich glaube, es ist halt einfach die Einsicht darin, dass, wie soll man sagen, Netanyahu letzten Endes an einer, andersrum, Netanyahu weiterhin keinen Plan hat, was eigentlich mit Gaza passieren soll.
Aber ist es auch die Andeutung, dass da Völkerrecht gebrochen wird? Ist es die Andeutung, dass Deutschland, wenn wir sozusagen auch weiter Waffen liefern, sich möglicherweise an Kriegsverbrechen beteiligt? Ist es das? Was heißt das?
Ich glaube, das Zweite hat er so nicht gemeint, sondern sozusagen, dass Israel Völkerrecht verletzt, ja. Und das ist ja halt auch sozusagen durch diese Idee der Besetzung Gazas und dass Leute da raus sollen, also 2 Millionen, das ist ja sozusagen völkerrechtswidrig. Also obwohl ich kein Völkerrechtler bin, aber das ist völkerrechtswidrig. Und ich glaube, ganz einfach, man kann in der Opposition halt viel sagen. Und wenn man in der Regierung ist, ist man plötzlich in der Realität. Und dann verändern sich Positionen.
Aber das hat kein Bundeskanzler so klar gesagt.
Das meine ich.
Also
ja,
er ist schon der Erste, der die Aussage auch letztlich, ich kann es jetzt nicht wörtlich sagen, deswegen muss ich vorsichtig sein, aber ich habe die Botschaft so verstanden, da gibt es Völkerrechtsverstöße, die ich nicht verstehe, die ich nicht nachvollziehen kann und die ich nicht unterstützen möchte und die mit Staatsräson sozusagen nichts zu tun haben. Und das ist eine Aussage, da war Olaf Scholz immer super vorsichtig und auch Angela Merkel sowieso und die Regierungschefs davor. Das zu verknüpfen, es wurde immer nur die Frage aufgeworfen, so ich hoffe, dass Israel das Völkerrecht einhält und dann werden wir sie weiter unterstützen. Also das ist schon ein krasser Paradigmenwechsel, gerade für die Union. Mhm. Herr Söder hat ja auch direkt, ich weiß nicht, ob Sie das jetzt waren, aber direkt jemanden vorgeschickt, der da vehement auch widersprochen hat. Das ist ja quasi das außenpolitische Tafelsilber der Union, die Solidarität mit Israel und die unverbrüchliches Zusammenstehen. Und da haben sowohl Herr Merz als auch Herr Wadephul mit seinem Wort der Zwangssolidarität, was er ganz
lass uns das nochmal anhören.
Darf ich ja ganz kurz was sagen, bevor sozusagen diese Johannes Wadephul-Sache kommt. Ob es ein Paradigmenwechsel ist, wird sich daran entscheiden, ob jetzt anders gehandelt wird.
Das stimmt.
Das war jetzt erstmal nur auf der rhetorischen Ebene.
Aber auch das Rhetorische war schon ein Paradigmenwechsel.
Ja, das Rhetorische war sozusagen ein anderer Sound, als wir ansonsten gehört haben. Nur so wie ich Paradigmenwechsel verstehe, ist es dann, wenn jetzt anders gehandelt wird.
Und muss auch was wechseln.
Und das werden wir sehen, ob das so passiert. Momentan ist es sozusagen die rhetorische Ebene, ob da sozusagen was Substanzielles im Handeln sich verändert, wenn wir in den nächsten Wochen.
Aber Außenpolitik ist ja Rhetorik, muss man sagen. Also es ist schon zum großen Teil
ein Paradigmenwechsel wäre
die Kunst, die Politik in Worte zu fassen.
Ein Paradigmenwechsel wäre es jetzt, wenn man zum Beispiel Waffenlieferungen einstellen würde.
Lass uns doch einmal, weil wir gerade im Hintergrund sehen, Wadephul, den Außenminister, noch mal dazu hören, der war noch sehr viel deutlicher vor ein paar Tagen. Also erst März in der zeitlichen Abfolge, dann Wadephul. Mittlerweile gibt es eine Sprachregelung, die klingt wieder deutlich anders. Genau. Deswegen bin ich sehr gespannt auf die Einlassung von Markus Söder. Aber erstmal gab es diese Ansage des Außenministers.
Die Regierung des Staates Israel, die man aus meiner Sicht völlig unterscheiden muss vom Volk, was im Staat Israel lebt. Ich glaube, diese Regierung muss ganz klar wissen, dass wir uns nicht instrumentalisieren lassen und dass auch unser hundertprozentiger Kampf gegen Antisemitismus und unsere vollständige Unterstützung für das Existenzrecht und die Sicherheit des Staates Israel, das darf nicht instrumentalisiert werden für die Auseinandersetzung und für die Kampfführung, die derzeit im Gazastreifen betrieben wird. So lassen wir uns politisch, auch als deutsche Bundesregierung, bei aller Schwierigkeit ist, die dort besteht, nicht unter Druck setzen und in eine Position bringen, dass wir zu einer Zwangssolidarität gezwungen werden. Die wird es in der Form nicht geben können.
Rums, Zwangssolidarität.
Ja, das hat sich jetzt ja wieder verändert.
Wie hat sich das denn verändert?
Ja, also erst
war das nicht
eines,
so gemeint?
Nee, eines ist doch klar. Also, uns bedrückt alle die Situation. Und jetzt seit langer Zeit bedrückt uns die Situation. Bedrückt uns zunächst mal mit den schlimmen Anschlägen, der Mordung vieler Israelis und Juden. Uns bedrückt sie, weil immer noch nicht alle Geiseln freigelassen werden, was eindeutig für die Hamas möglich wäre. Das bedrückt uns. Uns bedrückt aber auch natürlich die Situation im Gazastreifen für die Menschen dort. Und ich finde es gut, dass der Bundeskanzler gesagt hat, dass er sich da sorgt darum. Ich finde es auch gut, dass er mit Netanyahu redet. Es ist zulässig, Israel zu kritisieren, wo ich echte Probleme habe und das ich auch nicht unterstützen würde, ist, wenn es eine Aufkündigung der grundsätzlichen Solidarität mit Israel gibt. Das Land ist ein Land, das ständig in seinem Existenzrecht bedroht ist, nach wie vor. Und einige würden darauf warten, Israel von der Karte zu bringen. Nach wie vor der Satz, Palästina vom Meer und so weiter, sagt alles, da geht es um das Ziel, Israel auszulöschen. Und deswegen bleibt es so, dass Israel unsere absolute Solidarität hat. Und ich hätte es für einen, würde es als schweren Fehler empfinden. Und auch mit meinem Gewissen nicht vereinbar, wenn man jetzt sagen würde, man verweigert Israel die Unterstützung, auch Waffen, wenn dann in nächster Zeit ein solcher Angriff auf Israel erfolgt.
Also
deswegen, glaube ich, hat der Bundeskanzler jetzt auch, also der Bundeskanzler sagt, das unterstütze ich sehr. Ich fand die Formulierung in diesem Flugzeugsessel, da wie man es jetzt gesehen hat, zu weitgehend. Und das ist aus Sicht der CSU einfach zu viel gewesen. Aber jetzt haben wir uns auf eine Sprachregelung geeinigt, die, glaube ich, richtig ist.
Das heißt, wir sollten weiter Waffen liefern?
Ich halte es für richtig, ja. Nach den normalen Prüfverfahren, keine Frage.
Aber Sie wissen, was juristisch gerade diskutiert wird, ob diese Waffenlieferungen mit dazu beitragen, Kriegsverbrechen zu begehen. Nicht ich sage das, Völkerrechtler sagen das.
Ja, gibt auch andere Meinungen, Sie haben völlig recht, aber ich bin jetzt kein ausgewiesener Völkerrechtler.
Was sagt man dann Beamten, die zum Beispiel dann irgendwann das unterschreiben müssen, die sagen müssen, das müsst ihr jetzt machen?
Die Verantwortung für solche Entscheidung, also der Waffenexporte trägt ja dann auch der Bundessicherheitsrat, beziehungsweise die Spitzen, die es in Deutschland politisch verantworten.
Und würden Sie sagen, dass, Sie haben ja gesagt, Staatsräson, das ist für uns unverbrüchlich. Das ist.
Ich war letzte Woche in Polen, in Auschwitz. Die Landtagsfraktion hatte dort einen Besuch gemacht. Wenn man das alles nochmal immer sich vor Augen führt, wenn man auch sieht, dass Antisemitismus nicht nur etwas ist, was aus der Vergangenheit kommt, sondern auch Antizionismus, Antisemitismus heute stattfindet, auch gegen Israel. Wenn man sieht, wie sich Juden in Deutschland fühlen, auch in der Verbindung zum Staat Israel, dann tun wir gut daran, natürlich zu kritisieren, was zu kritisieren gibt. Aber nicht, und das ist ja der Punkt, um den es genau geht, aber nicht die grundsätzlich in den Arm fallen und sagen, wir kehren uns grundsätzlich von Israel ab.
Jedenfalls
für mich wird es nicht stattfinden.
Ja.
Für mich wird es nicht stattfinden. Aber wir haben auch in München, wir sind mittlerweile der Sitz der Europäischen Rabbinerkonferenz und wir haben wirklich enge Drähte und ich halte mich da auch selbst in der Solidarität zu Israel weiter sehr gebunden.
Eine Frage stellen in dem Zusammenhang. Sind Sie der Meinung, dass die Staatsräson das Grundgesetz und auch das Völkerrecht überlagert?
Eine Staatsräson überlagert nie das Grundgesetz, weil das Grundgesetz ist immer über allem stehend.
Mhm. Dann die Frage, verletzt Israel das Völkerrecht?
Und der Begriff der Staatsräson wurde ja auch nicht in Abrede gestellt, sondern es geht ja um eine Grundsatzauffassung. Staatsräson ist ja nicht irgendeine Gesetzmäßigkeit, sondern eine Entscheidung, der man sich überlegt und committet als Land, aus Verantwortung, Geschichte und Zukunft, wie man dazu steht. Und für uns ist so, dass Israel ja nicht nur aufgrund unserer Geschichte, sondern aufgrund der Tatsache, dass es im Nahen Osten eine der zentralen Demokratien ist, die unsere Werte teilt. Ist ja übrigens auch interessant. Es gibt ja kein Land, das sich selbst so kritisiert wie Israel selbst.
Unsere
also die Demonstrationen
finden also diese deutsche statt. Diese israelische Regierung, teilt die unsere Werte?
Also der Demokratie natürlich, selbstverständlich.
Mit dem, was sie gerade in Gaza macht?
Ja, das muss Israel selber. Ich bin genauso wenig wie Sie jeden Tag
da und
kann das sehen.
Verletzt Israel an dem Punkt das Völkerrecht?
Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß, dass das schwierige Momente sind. Allerdings sind immer die Geiseln noch nicht frei. Und wenn ich das auch mal ergänzen darf. Ja, am Anfang haben viele gedacht, die Zeit von Israel ist vorbei. Durch den Überfall auch die Frage, was man nicht reagieren konnte. Dann war Israel in einer Mehrfrontensituation. Und Israel hat in beeindruckender, für einige zu viel Weise, die eigene Sicherheit im Nahen Osten neu strukturiert, auch bei Hisbollah und anderen. Sogar auf iranischem Boden, wo wir heute wissen, dass vom Iran deutlich mehr Gefahren ausgehen werden, als wir das lange in Deutschland naiv geglaubt haben. Wir können, Peter Scholl-Latour hat mal gesagt, und den Satz habe ich mir immer gemerkt, in einer vielen Sendung vor vielen Jahren, der hat gesagt, alles, was im Nahen Osten sinnvoll ist, ist schwer möglich. Und was möglich ist, das machen wir nicht sinnvoll. So, deswegen ist es von hier aus wahnsinnig einfach, bestimmte Dinge zu erzählen.
Nee.
Doch, es ist meine Auffassung. Sie können ja andere haben, aber ich habe meine Auffassung. Und die Situation stellt sich anders in Israel. Ich stelle mir manchmal vor, wie würden wir Deutsche eigentlich reagieren in einer solchen Bedrohungssituation wie in Israel? Deswegen habe ich einfach grundlegend großen Respekt vor dem
Volk. Sie ziehen sich auf die Position zurück und sagen, ich kann das nicht wissen. Das kann man machen. Machen wir denn,
das
unternehmen
sage ich so,
wir
ich
denn?
Ich habe nur gesagt, ich die völkerrechtliche Frage nicht abschließend bewerte. Wir erleben ja auch gerade zum Beispiel, wenn in Den Haag Prozessfragen angedacht werden, dass es dazu genauso heftigen Widerspruch gibt. Es gibt ja keine Urteile, es gibt ja keine feststehenden Entscheidungen. Es gibt Meinungen dazu, das ist zulässig. Und ich kann das auch nicht abschließend beurteilen. Diese Frage, die müsste auch anders untersucht werden. Aber was ich beurteilen kann, und wo ich auch eine klare Haltung habe, das ist, ob wir von vornherein die Solidarität mit Israel aufkündigen. Und das wird jedenfalls mit mir nicht passieren.
Frau Hamann.
Also ich finde es auffällig, wie zurückhaltend Sie bei dieser völkerrechtlichen Frage sind und wie wenige Hemmungen Sie haben beim Thema Europarecht oder migrationsrechtliche Fragen. Aber das davon mal abgesehen.
Kenne ich mich vielleicht auch noch besser aus. Bin nicht wie Sie Experte in allem.
Das kann auch nicht jeder sein, das stimmt.
Ja, das
sogar
ist
der bayerische
Anspruch
Ministerpräsident.
Nee, weil wir beeindruckt
genau,
davon.
Vielen Dank.
Woche für Woche.
Vielen Dank. Ich glaube, was Sie gerade machen, ist das, was viele Israelis ja auch kritisieren. Und was Herr Wadephul auch gesagt hat, ist die Gleichsetzung des Staates Israel, zu dessen Schutz wir als Deutsche wegen unserer Geschichte verpflichtet sind, mit der israelischen Regierung. Die Dinge tut, die so eklatant rechtswidrig sind, die also an der Abschaffung der Demokratie im eigenen Land gearbeitet hat. Ich meine, was war das vor dem Anschlag vom 7. Oktober? War das ja das Thema, was uns am meisten beschäftigt hat mit Israel, das Schleifen des Rechtsstaats und alles. Und ich finde, da fand ich es eigentlich erfrischend oder irgendwie beruhigend, dass jetzt mit Friedrich Merz und Wadephul irgendwie eine andere Sicht auf das Thema und nicht mehr dieses Verdruckste, was die alte Regierung hatte, eingezogen ist. Die alte Regierung hat sich ja immer bestätigen lassen von Israel, wie alle Waffen, die ihr uns liefert, werden wir nur für völkerrechtskonforme Zwecke einsetzen. Und das ist natürlich ein Witz, wenn man sieht, was dort geschieht.
Aber wieder die Politik der gegenwärtigen Regierung, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also das Thema Waffenlieferung ist jetzt vom Tisch im Sinne von überprüfen und nicht liefern, sondern es wird wieder geliefert und dann wird genau die gleiche Praxis jetzt wieder an den Tag gelegt. Deswegen sage ich, paradigmatischer Wandel
ist das nicht.
Das wäre schlimm.
Und man muss schauen, was jetzt demnächst passiert.
Ja, was ist das nächstes Thema, Herr Masala, in Bezug auf die Ukraine? Taurus. Auch da gibt es diese Unschärfe, von der Frau Ammann spricht, diese Unklarheit, diese Zweideutigkeit. Man weiß nicht genau, liefern wir jetzt, um weitreichende Ziele tief im Inneren Russlands zu erreichen, oder ist eher damit gemeint, wir helfen den Ukrainern in der Ukraine weitreichende Waffensysteme zu bauen. Was ist damit gemeint?
Also meine Interpretation, diese Aufgabe der Reichweitenbeschränkung, die ja sozusagen schon längst aufgegeben war. Und jetzt muss man auch mal ganz ehrlich sagen, was wir Deutschen liefern, hat eine Reichweite von 86 Kilometer maximal. Das heißt, das war jetzt nicht die wahnsinnige Neuigkeit, dass die Ukrainer jetzt 86 Kilometer weit ins russische Territorium mit dem Mars-2-Raketen da verschießen darf. Ist aus meiner Sicht sind da zwei Sachen. Das eine ist, diese Taurus-Lieferung ist hoch umstritten. Also wir haben ja gesehen, der Fraktionsvorsitzende der SPD, Mirsch, also Merz sagt, wir reden nicht mehr über Waffen. Mirsch geht raus und sagt aber, Taurus wird nicht geliefert.
Hat er hier im Grunde so nicht direkt, aber sehr verklausuliert auch so gesagt.
Gleichzeitig ist die Taurus-Lieferung in der deutschen Bevölkerung hoch umstritten. Dazu zählen aber auch eine ganze Reihe von CSU- und CDU-Wählern. Also von daher ein hoch umstrittenes Thema. Indem man jetzt sagt, wir reden nicht mehr über Waffenlieferungen, jetzt muss man doch mal ganz ehrlich sagen, wir haben doch eigentlich an Waffen alles geliefert, was wir haben. Bis auf zwei Sachen, den Eurofighter und den Taurus. Eurofighter ist relativ unwahrscheinlich aus logistischen Gründen, also bleibt nur noch der Taurus übrig. Über den reden wir jetzt nicht mehr. Das kann man verkaufen als strategische Ambiguität, fein. Aber letzten Endes ist es, glaube ich, zu verhindern, dass darüber eine Koalitionsdebatte entsteht und dass darüber eine öffentliche Debatte entsteht. Wenn jetzt Merz sagt, Reichweitenbeschränkungen aufgehoben, macht er ja im nächsten Schritt, als Zelensky hier war, Folgendes, nämlich das, was schon seit langem gefordert wird, das muss man einfach sagen, wir investieren jetzt in die ukrainische Rüstungsindustrie, weil die viel macht, die hat reichweitenstarke Systeme, alles natürlich nicht Taurus-mäßig, ja. Aber so umgehen wir diese ganze Problematik von großer Reichweite wie der Taurus. Wir wollen diese Diskussion hier nicht haben. Und gleichzeitig tun wir in der Ukraine etwas, was sinnvoll ist, nämlich die ukrainische Industrie zu finanzieren, ihr zu helfen, sozusagen noch mehr von diesen Systemen, die sie ohnehin schon haben, zu produzieren. Also es ist so eine Art fauler Kompromiss. Ja? Und man hält sich natürlich, jetzt kommt strategische Ambiguität, dann gibt es immer mal so Hinweise, dass diese Taurus-Frage natürlich nicht abschließend geklärt sei. Aber ich glaube, wenn man das ehrlich macht, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Regierung den Taurus liefern wird, ist sehr, sehr gering.
Also wir reden jetzt nicht mehr über einzelne Waffensysteme, stellen aber umgekehrt in beeindruckender Form fest, dass die Ukraine zu mehr in der Lage ist, als alle gedacht haben. Allein diese Woche, dieser Schlag, der viele auch Militärstrategen überrascht hat und der extrem wuchtig ist. Ich glaube auch, das ist die Position der Ukraine, manche sagen ja, um Gottes Willen, glaube ich, eher verbessert, weil sie zeigen, die sind noch da, es ist noch nicht vorbei alles. Insofern ist die Idee, und man merkt auch, allein im Bereich Drohnen, was die Ukraine alles selbst entwickelt hat, unabhängig von Unterstützungsleistung anderer, schon sehr beeindruckend. Und deswegen ist die Unterstützung in diesen Bereichen wahrscheinlich eine höchst effizientere als jetzt die Tatsache, nur irgendwas zu liefern, wo man lange wieder sozusagen Angleichungssysteme hat. Deswegen, glaube ich, ist die weitere Unterstützung für die Ukraine, die ist gewährleistet, ist zentral. Die Frage, was die Ukraine braucht, das wird sie im Wesentlichen bekommen. Und gleichzeitig die Hoffnung, den Druck weiterzuhöhen. Und da sind wir jetzt wieder fast ein bisschen an dem am Anfang, wo wir waren bei Trump, ohne die amerikanische Unterstützung wird es am Ende auch keine schnelle Lösung geben. Da steht und dreht sich alles damit an der Stelle.
Herr Masala, noch ganz kurz, weil wir da diese Bilder sehen. Wie ist so etwas möglich? Sehen wir Bilder aus der Nähe von Murmansk beispielsweise? Wir haben so eine Idee, wo das ungefähr liegt. Es ist sehr weit im Norden, ja, nicht ganz weit weg von der norwegischen Grenze, aber von da aus sind die ja nicht gestartet. Wie haben die das gemacht, mutmaßlich?
Also, Das, was wir wissen, es gibt bei bestimmten Sachen, das stelle ich auch noch dar, gibt es unterschiedliche Informationen. Aber das, was wir wissen, was die Ukrainer selber sozusagen rausgelassen haben, diese Operation ist seit 18 Monaten geplant worden. Wir haben das Bild ja gesehen, wo Zelensky da im Weißen Haus gedemütigt worden ist. Da wusste der, dass diese Operation geplant ist. Und hat sich trotzdem demütigen lassen und hat sich von J.D. Vance oder Trump sagen lassen, ihr haltet überhaupt nicht die Karten in der Hand. Und muss ich gedacht haben, doch, wir halten sie in der Hand. Du wirst noch sehen. Also 18 Monate geplant. Höchste Geheimhaltung, ganz wenige Leute involviert. Sie haben eine Firma im November 23 in Russland gegründet, ein Transportunternehmen, damit sie diese ganzen LKWs beschaffen konnten. So, und dann kommt der Punkt, da gibt es unterschiedliche Informationen. Entweder, und das ist ein massives Versagen des russischen Zolls zum Beispiel, die haben diese Drohnen in Kisten sozusagen nach Russland geschickt. Also die müssen über die Grenze gekommen sein. Es gibt jetzt auch Informationen, dass ein Teil wohl in Russland selber produziert worden ist.
Auch nicht schlecht.
Was noch dreister wäre, ja, und noch größeres Versagen sozusagen russischer Behörden. Dann haben sie die da drauf montiert. Diese Drohnen sind welche, die mit KI funktionieren. Das heißt also, die sind gestartet worden, haben dann selber ihre Ziele gesucht, weil sozusagen die Mission mit einer Open-Source-Software, also nichts, was die da geheim gebastelt haben, sondern was jeder von uns kaufen kann, da integriert, Ziele ausgewählt und dann zugeschlagen. Insgesamt irgendwie 170 Drohnen. 4 Flugfelder. Wir wissen noch nicht ganz, was alles zerstört worden ist. Gesichert sind momentan ungefähr so 20 Flugzeuge. Vor allen Dingen zwei Typen von Langstreckenbombern. Einmal 6 gesichert und einmal 4 gesichert. Das wird es den Russen jetzt schwieriger machen oder längere Zeit dauern. Das sind die Bomber, die aufsteigen, die dann aus dem russischen Luftraum heraus Ziele irgendwo in der Ukraine beschießen. Und die Ukrainer haben keine Möglichkeit, die Dinger runterzuholen, weil sie halt irgendwo im russischen Luftraum sind. Und das wird jetzt natürlich jetzt erstmal ein bisschen schwieriger und umständlicher für die Russen, genau das zu machen. Wenn sie das so fassen wollen, ist das ein, und das war ja der ukrainische Inlandsgeheimdienst, der diese Operation durchgeführt hat. Das ist eine Meisterleistung, das muss man ganz einfach so sagen.
Und Sie sagen, das wird eine harte russische Antwort provozieren?
Es wird eine russische Antwort provozieren, weil Russland das nicht, also Putin ist jetzt momentan in so einer Zwangslage, weil diese ganzen russischen Militärblogger fordern wirklich eine extrem harte Antwort und Putin und seine Gefolgsleute versuchen das gerade runterzuspielen. Also es wird nicht zugegeben, dass das schon ein massiver Schlag war gegen Teile der russischen Luftwaffe, aber er muss darauf reagieren und er wird darauf reagieren. Ja, und wir haben jetzt schon wieder diese ganzen Angstszenarien. Wir reden von Kinschall, wir reden von Oryschnik. Ja, es wird eine Reaktion der Russen geben und ich glaube, sie wird auch hart ausfallen.
Und es gibt ja auch den Versuch von interessierter Seite, das als doch irgendwie mit der NATO gemeinsam gemacht, ne, mit westlichen Geheimdiensten, dass sie doch da unter einer Decke stecken.
Aber also, das ist halt immer das russische Argument bei solchen Sachen, weil die Ukrainer sind ja für die irgendwie
Zwerge,
halbe Menschen. Die können sowas gar nicht machen, wenn da nicht die mächtige NATO dahinter steht. Dann wird es auch akzeptiert, dass sowas passiert. Wenn es nur die Ukrainer sind, dann ist das eine Blamage.
Dann passt das sozusagen nicht in die Erzählung. Herr Wuttke, also, welche Rolle spielen in dem Zusammenhang die Chinesen, weil sie wirklich der China-Kenner in diesem Land sind? Weil bei dem, was Carlo Masala gerade sagt, schwingt ja auch immer so ein bisschen mit, gerade für deutsche Ohren, Achtung, Nuklearoption, taktische Atomwaffen oder möglicherweise Schlimmeres. Welche Rolle spielen die Chinesen da? Welchen Einfluss haben Chinesen sowohl auf die Russen, das ist sehr bekannt, aber auch auf die Ukrainer?
Ja. Also Chinesen sind ja Drohnenkönige. Die stellen die meisten Drohnen dieser Welt her und haben sicherlich auch sehr viele geliefert an die Russen. Man findet ja 80% aller Teile auf den ukrainischen Schlachtfeldern, kommen ja made in China sozusagen. Aber gleichzeitig hat China auch sehr genau beobachtet, wie die Kriegsführung der Ukrainer und der Russen ist, weil ihre eigene Armee sehr dem russischen Modell entspricht.
Sehr zentralistisch.
Sie umlernen müssen, sie eine unglaublich schnelle Umlernung haben müssen, weil natürlich irgendwann mal auch das Taiwan-Thema überall vorsteht. Also Zelensky hat sich sehr vorsichtig gegenüber China geäußert, weil er natürlich ein großes Interesse hat nach einem Friedensvertrag, dass die chinesischen Unternehmer kommen, das Land wieder aufbauen, die ganzen Kraftwerke wieder aufbauen. Das Zweite ist, dass die Chinesen unter Umständen gerade in Gebieten, wo die Russen unterwegs sind, bei dem Nuklearkraftwerk mit ihren Truppen stehen, als Sicherheitsgarantie zum Beispiel. Und bei dem Treffen von Xi Jinping und von Putin im Mai auf dem großen Roten Platz kam ein Kommuniqué heraus, das zweimal erwähnt hat, dass man in dieser Phase keine Nuklearwaffen benutzen sollte. Also Xi Jinping ist vielleicht der Einzige, der Putin die Hand hält, um zu sagen, taktische Ruder geworfen, kommt überhaupt nicht in Frage. Ja. Deswegen sollten wir in enger Diskussion stehen, gerade mit den Chinesen, weil sie unter Umständen der Einzige sind, die wirklich Einfluss haben.
Carlo Masala nickt gerade. Das heißt, wir haben an dem Punkt, wie soll ich es formulieren, sogar Grund, den Chinesen dankbar zu sein? Ja. Weil sie die Einzigen sind, die diesen Einfluss auch haben?
Ja, im November 22 kam Kanzler Scholz nach Peking und da hatte man das thematisiert. Damals waren ja Indikatoren, weil die Russen vor sich hingetrieben worden sind von den Ukrainern, dass sie zu dieser Notlösung greifen. Und die Chinesen haben ganz klar gesagt damals, keine taktischen Nuklearwaffen. Also deswegen müsste man ihnen schon dankbar sein, aber es ist auch in ihrem eigenen Interesse, dass keine Nuklearwaffen eingesetzt werden.
Nur zur Ergänzung, es ist, also die Chinesen spielen die eine Rolle, die weitere Rolle spielen natürlich die USA. Also unter der Biden-Administration, die sehr klar gemacht haben, dass es katastrophale Konsequenzen für die russischen Streitkräfte hätte. Und wenn man nicht vergessen darf in diesem Zusammenhang bei der Frage taktische Nuklearwaffe, sind die Inder. Weil die genauso zeitgleich mit den Chinesen bei der UN-Vollversammlung gesagt haben, der Einsatz von Nuklearwaffen ist ein absolutes No-Go. No-Go. Und die Inder sind zumindest nach den Chinesen der größte Abnehmer russischen Öls, glaube ich. Also wenn die sozusagen das einstellen würden, dann hätten die Russen
auch ein Einnahmeproblem. Genau. Herr Wuttke, ganz grundsätzlich, sitzen wir mit den Chinesen nicht nur an dem Punkt, sondern auch bei Zöllen und Ähnlichem, was jetzt aus Washington droht, in einem Boot? Also sitzen wir mit den Chinesen mehr in einem Boot, als uns möglicherweise so bewusst und klar ist?
Ja, sicherlich sitzen wir denen in einem Boot, weil Geräuschkulisse aus dem Weißen Haus heraus ist 50 heute, 10 morgen. Und wir kommen jetzt in ein Gebiet hinein, wo de facto nicht mehr die Zölle das Problem, sondern Lizenzen. Lizenzen für seltene Erden, Lizenzen für Produkte aus Amerika nach China. Also von daher, die Zölle sind das geringere Problem. Wir haben jetzt ein Problem mit den ganzen Lizenzen, wo ein Lizenzkrieg entstanden ist zwischen Peking und Washington. Und da sind natürlich die deutschen Unternehmer genau mittendrin, weil wir natürlich sowohl auch seltene Erden brauchen, als auch Butan oder Ethan zum Beispiel. Das ist aus Amerika nicht mehr nach China geliefert werden.
Sie sagen, wenn es um seltene Erden geht, und wird's besonders mit Blick auf die amerikanische Rüstungsindustrie, da wird es richtig spannend, sagen Sie. Wie groß ist diese Abhängigkeit?
Ja, die Abhängigkeit ist gravierend. Ich meine, was kann ich glaube, 90% aller Magnete kommen aus China. Und Magnete brauchen sie für alle Militärgebiete. Wir haben ein U-Boot, der Amerikaner braucht 4000 Kilo an seltenen Erden. Ja. Deswegen, was die Chinesen, ein Flugzeug, glaube ich, vom F-35 sind es 400 Kilo. Aber es ist gravierend. Und die Chinesen haben fast ein Monopol. Weniger bei den seltenen Erden an sich als bei den Raffineriekapazitäten, die sie haben. Und das Problem ist, wir haben ja innerhalb von China auch eine Diskussion zwischen den Handlern, also dem Handelsministerium und den Sicherheitsleuten, wo die Sicherheitsleute natürlich ganz rabiat sagen, es geht nichts mehr raus, was Dual Use ist, also für die Armee benutzt werden kann, während die Handelsleute in China natürlich Interesse haben an einem funktionierenden Handel und an der Tatsache, dass China ein verlässlicher Partner bleibt, auch bei seltenen Erden. Und deswegen müssen wir sehen, wie weit es wir anders behandelt werden als die Amerikaner. Volkswagen hat ja eine Lizenz bekommen.
Das heißt, wenn wir Interesse daran haben, dass es der deutschen Wirtschaft weiterhin gut geht, dann müssen wir uns mit den Chinesen ins Benehmen setzen.
Ja, wir müssen uns mit denen weiter zusammentun und besprechen, was jetzt dort für uns möglich ist. Ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Aber die Amerikaner haben ein Problem. Und wenn die Amerikaner ein Problem haben, wir auch ein Problem, weil im Grunde Amerikaner dann auf einmal mit Gegenaktionen kommen. Mhm. Und ich bin sicher, das wird ein Thema sein am Donnerstag. Die Art und Weise, wie die Amerikaner abgehendet
werden. Können Sie mal beschreiben, was das in China ausgelöst hat? Also diese Reaktion auf Trump 1, da waren Sie ja noch in Amt und Würden sozusagen, aber auch jetzt wieder. Es war ja wirklich unglaublich interessant zu sehen, wie die dann gesagt haben, okay, um diese Zölle zu umgehen, schicken wir einfach keine Ware mehr nach Amerika. Ja. Und plötzlich gingen die so langsam in die Knie, weil dann die ersten Walmart-Manager kamen und sagten, pass auf, Freunde, wenn wir das so weitermachen, stehen wir in spätestens 3 Monaten vor leeren Regalen. Ja. Also wie groß ist denn die Abhängigkeit des amerikanischen Konsumentenmarktes von China? Wie groß ist das?
Also es gehen 5 Container von China nach Amerika, nur einer kommt zurück. Das Ratio ist unglaublich auf Export China nach Amerika. Ja. Und das sind eben 70% aller Spielzeuge kommen aus China, 50% aller Textilien, 60% von Plastik. Das heißt in der Tat, und das ist ja nicht die chinesische Regierung, die sagt, ich verschiffe das jetzt nicht mehr, sondern das sind die Unternehmen, die sagen, ich kann das nicht bezahlen oder mein Abnehmer kann das nicht bezahlen. Und in der Tat, in 2-3 Monaten, nachdem die Lager dann leer sind, haben wir einen inflationären Druck auf die amerikanische Wirtschaft und gleichzeitig leere Regale. Und deswegen, glaube ich, müsste das Weiße Haus aufpassen, dass sie da nicht die Karten überreizen.
Das heißt, wenn die Chinesen wollen, fällt Weihnachten in Amerika aus?
Ja, nicht nur Weihnachten, zum Beispiel fast 100% aller Kracher, also für chinesisches Neujahr, ja,
Silvester
oder für Silvester, okay, kommen aus China, ja. Und Amerika feiert 250 Jahre nächstes Jahr. Und wenn sie jetzt in den nächsten Wochen nicht bestellen, wird das ein ziemlich leises Fest nächstes Jahr.
Der grundlegende Unterschied zu Zeiten des Kalten Krieges ist, dass alle mit allem vernetzt sind. Der grundlegende Unterschied. Wir hatten früher geschlossenen Wirtschaftskreislauf im Westen und wir hatten einen in dem Ostsystem. Und deswegen konnte man den Kalten Krieg und die Konfrontation auch anders fahren. Heute, USA und China sind die beiden Hauptgegenspieler der Welt, aber auch miteinander so verschachtelt und verbunden. Wirtschaftsbeziehungen, Investitionen, ähnliches mehr, dass all diese Dinge immer nur in Grenzen gehen. Und unsere Aufgabe ist natürlich, und das ist die Schwierigkeit, wir sind irgendwo dazwischen. Und deswegen müssen wir in allen Formen schauen und nicht auf einen Schlag, wie es mal so gedacht wurde, sich von allem unabhängig zu machen, das wird man nicht schaffen, aber unabhängiger zu machen. Also wenn es um seltene Erden geht, gibt es natürlich Möglichkeiten. Das ist der Grund, warum die Amerikaner jetzt so stark in der Ukraine auf die Rohstoffe bären. Warum auch wir in Deutschland uns mit den Serben in Europa überlegen, ob das nicht was wäre. Wir werden uns auch nochmal selber überlegen müssen. Auch da gibt es Überlegungen, ob in Deutschland, da gibt es Möglichkeiten, einfach mehr an Möglichkeiten zu nutzen, um uns da auf dem Weltmarkt breiter aufzustellen. Wir haben das jetzt schon einmal gemacht nach dem Thema russisches Öl oder russisches Gas, auch wenn es noch nicht so abschließend ist, wie man sich denkt. Und so muss man das da auch machen. Und deswegen heißt es auch ein bisschen an der Stelle einen kühlen Kopf bewahren. Es ist ja ganz interessant, dass die Chinesen jetzt auftreten als die Freihandelsbereiche und sagen, wir sind doch die eigentlichen, so wie die Amerikaner früher. Keiner macht das Gegenteil. Deswegen rate ich uns auch nochmal für den Besuch die Woche immer eins zu sehen. Wir dürfen in keinem Fall naiv sein, und zwar im doppelten Sinn. Naiv nicht sein, dass wir nicht erkennen, dass die anderen knallhart nach ihren Interessen handeln. Naiv aber auch nicht sein, indem wir glauben, wir Europäer können allen erzählen, wie die Welt funktioniert. Das ist mir in vielen Besuchen auch jetzt China immer klar geworden, jeder möchte schon mit uns reden, aber keiner möchte von uns erzählt bekommen, wie er sich zu verhalten hat. Interessen werden akzeptiert, aber der ganze moralische Überbau, der wir ja natürlich in solchen Sendungen oder in Deutschland diskutieren dürfen, ist doch selbstverständlich, aber der, glaube ich, wird nicht funktionieren. Drum ist eine deutsche Politik, die wieder ein bisschen in Europa stärker akzeptiert und sich auch selber mehr nach Wirtschaftsinteressen orientiert. Auch nach Außenwirtschaftsinteressen. Auf jeden Fall sinnvoll.
Sehr interessant. Gerade sind ja wir die belehrt werden, was wir moralisch falsch machen aus den USA. Ne? Ja. Also es ist eigentlich
eine
richtige Veränderung.
Aber das schlägt das Pendel halt auch wieder zurück.
Ja, aber das ist ja nicht begründet, was aus den USA kommt. Entschuldigung. Also im Gegenteil, es ist ja viel schlimmer im eigenen Land.
Ja, aber es hat natürlich auch, wenn Sie mir anschauen, darf ich den Satz sagen? Es hat natürlich schon, USA hat man schon, schauen Sie, genauso wie wir wahrnehmen, was man über uns sagt, hat man auch wahrgenommen, wie wir uns natürlich geäußert haben in einem Wahlkampf. Also das hat natürlich eine Rolle gespielt, wenn man gesehen hat, den geht's nicht und mit dem will er nicht reden und so weiter. Wie gesagt, jeder
Sie meinen, was die Union gesagt hat, mit wem man alles nicht reden will? Oder?
Nein, ich fand jetzt eher, was ja manche auch von der alten Regierung gesagt haben, auch über Trump und so. Ich habe mich da mal persönlich immer sehr zurückgehalten, weil ich finde, ich möchte nicht, so wie es wir dann so erlebt haben bei Musk, doch, ich weiß, Sie wissen es immer noch besser, aber am Ende ist es nämlich tatsächlich so, es ist klug, außenpolitisch in diesen Zeiten, in denen wir leben, nicht jedem immer auf die Nase zu binden, wie er sich zu verhalten soll, sondern immer nur versuchen, zunächst mal zu überlegen, was nützt uns und was ist für Europa und für uns das Beste und nach dieser Priorität zu handeln.
Jörg Wuttke sagt, da gibt es so ein komisches Dämonisieren von China teilweise in Deutschland. Darauf spielt das ja an, moralisieren wie auch immer. Wir sagen, da muss man möglicherweise die Dinge ein bisschen austarieren und sozusagen schauen, wo dient es unseren eigenen Interessen. Die sagen aber auch, seid bitte nicht naiv. Und wenn man sich mit ihrem Wirken in Peking beschäftigt, dann kriegt man genau das mit. Sie sind dort offenbar geschätzt worden, weil sie jemand sind, der sehr genau verstanden hat, wie man dort Geschäfte einfädeln kann. Sie haben für BASF große Investitionen dort getätigt und so weiter oder angebahnt. waren aber auch immer jemand, der nie davor zurückgescheut hat, sich mit den chinesischen Machthabern anzulegen und denen sehr klar die Meinung zu geigen. Das war auch nicht immer nett, wenn man das mal liest. Das ist hochinteressant, was man da für Geschenke kriegt zum Teil, vergiftete Geschenke, der aber genau deswegen geschätzt wurde. Das heißt, Sie sagen, wir müssen dort wie auftreten? Wie müssen wir das machen?
Also ich glaube, Authentizität ist wahnsinnig wichtig, Gradlinigkeit. Die Chinesen schätzen es, wenn sie einen Partner haben, der berechenbar ist. Sie
nicht mögen
manche Sachen mögen sie nicht hören, aber gleichzeitig wissen sie, man redet in Peking genauso, wie man in Berlin oder in München oder woanders reden würde. Das ist für die wahnsinnig wichtig. Und das Zweite ist eben, dass sie wirklich mit einem hinter verschlossenen Türen, auch ganz anders als im Weißen Haus, sehr offen darüber reden können. Es ist ja nicht so, dass man sich da verstecken muss. Man wird immer sicherlich sehr clever auch zurechtgewiesen, aber damit muss man umgehen können. Aber ich wollte noch was anderes sagen wegen Donnerstag. Ein ähnliches Weißes Haus und Zhongnanhai, also Pekinger Regierungsviertel, ist, man mag die Europäische Union nicht besonders. Man möchte eher bilateral mit Deutschland oder mit Frankreich agieren. Deswegen glaube ich, für Kanzler Merz wird das Donnerstag wahnsinnig wichtig sein, auch im Hinblick auf China, die europäische Karte zu zeigen. Wir lassen uns hier nicht dividieren bei den Zöllen. Und ihr müsst mit denen reden und nicht mit uns. Wir stehen hinter denen. Und das ist dasselbe, dieser Spaltpilz, der da benutzt wird aus Peking und Washington, ist frappierend ähnlich.
Sie haben mal gesagt, Angela Merkel hat das sehr gut gemacht. Warum?
Nun, sie wurde aufgefordert im Vorfeld nicht über Hongkong, über Xinjiang oder über Tibet oder irgendwas zu reden. Und dann hat sie meistens den Punkt gemacht, genau diese drei Themen am Anfang abzuwickeln, um eben zu sagen, ich lasse mir nicht vorschreiben, was ich euch mit euch bespreche gleichzeitig.
Und das bringt dann den Respekt sozusagen.
Bin ich aber offen, über alle Themen zu sprechen. Deswegen diese alte EU-Formel von 2019 zu sagen, China ist ein Partner, ein Konkurrent und ein systemischer Rivale. Ich glaube, diese drei Gebilde ist wahnsinnig wichtig. Und man sollte auch versuchen, die Reihenfolge so zu behalten. Es ist in vielen Hinsichten ein Partner, aber sie werden zunehmend ein gravierender Konkurrent für Automobile, für Chemie, für Maschinenbau. Und sie sind einfach ideologisch ein diktatorisches System, das nicht mit unseren Interessen übereinstimmen kann. So muss man das meistens sehen.
War das auch der Grund, warum Sie immer gesagt haben, ich gehe da weg? Weil Sie haben es so ähnlich ausgedrückt wie, ich hatte genug von dieser
politischen... Nein, das war pures Alter. Ab 65 ist Game Over sozusagen bei der BASF. Aber gleichzeitig war dieses obstruierte, kontrollsüchtige System schon persönlich ein bisschen belastend, muss ich sagen. Ja. Und deswegen auch zurückzukommen zu der wichtigen Diskussion mit der Ausweisung von Leuten. In Amerika wird das noch sehr viel robuster gehandhabt. Ich glaube, man sollte aber auch sehen, nicht nur defensiv zu spielen, sondern auch offensiv. Dass man guckt, dass gerade jetzt in Amerika viele chinesische Studenten ausgewiesen werden oder nicht mehr in das Land reinkommen. Viele Chinesen, vor allem Unternehmer, vor allem sogenannte Venture-Kapitalisten, wollen aus China raus, weil ihnen das System auch nicht mehr zusagt oder auch die Gewinne nicht mehr da sind. Europa muss die Türen jetzt für diese Leute den roten Teppich
ausrollen. Das heißt, da wäre eine Chance für uns.
Das heißt, wir dürfen nicht nur jetzt die rote Ampel hin tun, sondern auch sagen, wir sind für euch gerne bereit, dass ihr euch hier integriert. Das sind da keine Flüchtlinge, sondern das sind Experten und eben wissenssüchtige chinesische Studenten.
Und das heißt, da wäre eine riesige Chance für uns? Eine
riesige Chance für uns, ja. Wir verkaufen uns nicht gut genug als möglicher Standort in Europa. Wenn wir es nicht machen, machen es die Leute aus den Emiraten, Japaner oder Australier.
Wie können wir das sicherstellen? Weil was ich immer mitkriege ist, Chinesen gehen dann trotzdem im Zweifel nach Amerika, sie gehen nach Südostasien, anderswo, aber sie gehen nicht unbedingt nach Europa und schon gar nicht nach Deutschland. Ja, was hindert diese Top-Leute, nach Deutschland zu gehen?
Wir haben Zehntausende von chinesischen Studenten, also wir sind nicht völlig ohne Chinesen.
Denen, aber, möglich wäre.
Aber Tatsache ist eben sicherlich die sprachliche Sache. Das Zweite ist natürlich auch, fühlen sie sich willkommen oder glauben sie, in anglosächsischen Ländern besser anzukommen? Aber Amerika hat in den letzten Wochen ganz klar gesagt, wir gucken uns chinesische Visa an, explizit. Dann haben sie diesen Handelskrieg, die haben den Lizenzkrieg. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass das in den nächsten ein, zwei Jahren nicht sich groß ändert. Wir haben ein wunderbares Fenster momentan und auch die Wirtschaftsdaten in China sind nicht besonders gut. Europa steht momentan sogar besser da als USA und China, vor einem halben Jahr undenkbar. Deswegen, das muss man rausbringen, dass wir auch ein Land sind, das eine Zukunft hat.
Sie haben ja, weil wir das gerade im Hintergrund sehen, die Diskussion um den Hamburger Hafen mitgekriegt. Ja. Sie gehören zu den wenigen, die gesagt haben, entspannt euch.
Ja.
Das ist eigentlich kein Problem.
Ja.
Gleichzeitig warnen Sie aber an anderer Stelle und sagen, von ihr müsst aufpassen. Nicht Huawei ist unbedingt das Thema, aber vielleicht reden wir über Abhängigkeit bei großen Photovoltaikflächen oder Parks. Können Sie das einmal erklären? Hamburger Hafen und Photovoltaik.
Ja, also ich meine, Maersk und Hapag-Lloyd, die haben alle Anteile an chinesischen Häfen. Wir haben dort in Hamburg eben einen kleinen Teil des Hafens, der jetzt unter 25% den Costco-Leuten gehört. Also da sehe ich keine große Gefahr. Ich habe immer gesagt, es ist ein Problem für uns, wie die Häfen benutzt werden. Wir können von Dalian im Nordchina nicht nach Shanghai direkt verschiffern. Wir müssen das über Südkorea machen. Während die Chinesen sich in allen Häfen aufkaufen, sei es Piräus, Valencia oder Rotterdam. Und sie können fröhlich von einem europäischen Hafen zum nächsten liefern. Etwas, was wir nicht können. Und habe gesagt, da muss ein Junktim hergestellt werden. Wir wollen genauso frei agieren können in eurem Markt, wie ihr das bei uns macht. Und das andere ist in der Tat, wir müssen uns Sachen angucken, wo die Chinesen einen Abschaltmodus reinbauen könnten.
Abschaltmodus?
Das ist, in Amerika gibt es Überlegungen mit den Häfen, mit den Telekommunikationsmöglichkeiten. Das Wort dort, neu gelernt, Cyber Booby Trap. Im Grunde genommen, dass man als Chinese einen Solarpark in Amerika abstellen kann. Das wird jetzt untersucht, ja.
Da müssen Beispiel, wir was ist da passiert?
Na gut, die Chinesen haben die besten Solaranlagen und sehr gute Windanlagen und die werden dann eben auch von dem Hersteller dann eben fernbedient sozusagen. Und da stellte sich in Amerika heraus, die Firma, die das bedient hat, sitzt in Shanghai, ja. Das muss ja nicht schädlich sein. Da war eine Situation, wo im Grunde genommen das Solarkraftwerk abgeschaltet werden muss, um das Netz nicht in Gefahr zu bringen. Und dann hat man denen gebeten, macht das mal, haben sie auch gemacht. Nur im Weißen Haus kann das, mein Gott, wenn die das da machen können, können sie es woanders machen.
Stimmt ja auch.
Das heißt also, da muss man sich wirklich überlegen, inwieweit wir diese Mechanismen kennen und diesen Abstellmodus eben dann in Detroit haben oder in Heidelberg oder irgendwo anders.
Okay, kannten Sie das Wort? Wie heißt das?
Cyber-Booby-Trap? Cyber-Booby-Trap. Aber das ist ja das gleiche Problem, das wir hier mit den 5G-Sachen haben. Also sozusagen, es wäre möglich, ich sag jetzt mal, wenn die Chinesen uns was Böses wollen, zum Teil die Telekommunikation in einigen deutschen Städten oder in Vierteln lahmzulegen. Das ist ja das Risiko dabei. Also das Risiko ist, wir reden sehr viel sozusagen über diese sogenannten Kill-Switch bei den amerikanischen Waffen, aber die Chinesen haben dann teilweise den Kill-Switch, der nennt sich dann halt anders, ne? Also dieses Lahmlegen von Infrastruktur, den haben sie in ihren zivilen Sachen drin. Und das ist natürlich ein Problem der Abhängigkeit, weil wir können ja ausschließen, dass wir in einem, jetzt stellen wir uns mal vor, dass China Taiwan eine Blockade errichtet oder Taiwan militärisch angreift und sozusagen dann gibt es Sanktionen und so weiter und so fort. Da sind wir dann im Prinzip ausgeliefert.
Zwei Sachen sind noch interessant. Das eine ist die Abhängigkeit, über die Markus Söder gerade gesprochen hat, Herr Buttke. Sie sagen, die gibt es, aber die gibt es sozusagen punktueller, als wir das häufig wahrnehmen. Das heißt, das Gefühl, das ja häufig so verbreitet ist, um Gottes Willen, wir sind auch in allen Ebenen sind wir erledigt, weil wir sind nur noch abhängig von den Chinesen. Sie sagen, so schlimm ist das gar nicht, das können wir lösen. Wo sind wir wirklich abhängig und wie können wir das ändern?
Ja, wir haben 2020 eine Studie gemacht, Maersk mit dem BDI gemeinsam, und wir haben festgestellt, dass also im einstelligen Bereich wir abhängig sind von Magnesium, Vitamin B, von seltenen Erden und vor allem in den Pharma-Vorprodukten, wo eine extreme Abhängigkeit ist. Und da haben wir gesagt, da müssen wir gucken, wie wir uns etwas besser anders aufstellen.
Also Pharma und seltene Erden, das ist das
seltene
Thema.
Seltene Erden, große Magnesium. Ja. Also im Großen und Ganzen ist das natürlich wahnsinnig schwer. Die seltenen Erden können wir nun mal nicht irgendwo anders, Gott bitten, das woanders abzuladen. Die Raffinerien müssen wir unter Umständen mit befreundeten Staaten zusammen definieren. Das dauert aber ein Jahrzehnt. Das ist nicht eine schnelle
Lösung. Ist schon klar, ist aber lösbar.
Aber es ist irgendwann mal, sagen wir mal, auch durch Technologiegewinne muss man vielleicht Geld reinstecken und sagen, ja, brauche ich jetzt Lithium oder kann ich das mit einer ganz anderen Technologie machen? Da werden auch die Chinesen sehr darauf achten, dass sie nicht eine totale Blockade von den Exporten machen, weil sie dann in Japan auch gezeigt haben, dann macht man eben andere Technologie. Genau. Man reizt Technologien an, soll ja nicht verkehrt
sein.
Ja.
Genau.
Also von daher, wir haben eine größere Abhängigkeit im einstelligen Bereich. Chinesen sind aber großteilig abhängig von unseren Konsumenten. Da hängen dann in Amerika 10 Millionen Arbeitsplätze ab. Ich glaube 12 Millionen in China von europäischen Konsumenten.
Das heißt, die also überlegen sich das ja auch dreimal.
Ja. Also eine Gleichung zu machen, die Chinesen können uns jederzeit abstrafen, die ist zu einfach.
So, und wenn wir jetzt dem Gedanken von Markus Söder folgend sagen, lass uns nicht immer durch die Welt ziehen und die anderen belehren, sondern eher konstruktiv gucken, was können wir gemeinsam machen? Ja. Sind wir mittlerweile in der Situation, dass wir, Stichwort Elektromobilität, BYD verkauft mittlerweile mehr Elektroautos, glaube ich, in Europa als Tesla, das mal klar zu machen, sollten wir sozusagen versuchen, das zu tun, was wir früher mit denen gemacht haben. Wir sind dorthin gegangen. Lass uns jetzt versuchen, die Chinesen hierher zu holen, ja, um vom Know-how zu profitieren.
Ja, zwei Sachen. Einmal ganz sicher, die Chinesen sollen hier Arbeitsplätze generieren, sollen ihre Technologie bei uns ansiedeln, sodass wir im Grunde den Abstand, den wir jetzt bei den elektrischen Autos haben, nachholen können. Das Zweite war in den letzten Jahren ganz offensichtlich Lithium zum Beispiel. In Chile gehen die Chinesen mit dem Scheck vorbei und wir kamen mit so einem großen Auflagenbuch wegen unserer Lieferkettengesetz. Ja, also wir haben ja auch durch unsere Überregulierung unseren Firmen praktisch die Import, aber auch die Exportmöglichkeiten schwierig gemacht. Aber ich glaube, da bewegt sich ja einiges. Ja.
Das kommt. Das heißt, in welchen Feldern sehen Sie da Kooperationsmöglichkeiten? Ist Batteriezellherstellung beispielsweise?
Ja, Batterie, ich meine, das Ding ist gelaufen. Das sind chinesische Firmen. Ja. Die Frage ist, will ich in diesen Überkapazitäten, die existieren, nochmal selbst Überkapazitäten generieren? Oder frage ich es
sehr, ja, ist BYD? Ist Northvolt auch komplett pleite gegangen. Wenn dann diese riesige Förderung, die gemacht wurde, geht komplett pleite, weil das nicht funktioniert im Markt mit China.
Deswegen bitten
in
Thüringen,
der Steuergelder verschwendet.
In Thüringen das aufzubauen und dort die Batterien zu bauen, ist dann eben chinesische Technologie, aber es soll ja nicht schaden, dass wir eine Interdependenz haben.
Mhm. Aber das heißt, dieses China-Bild abschließend gefragt, das wir in Deutschland von China häufig pflegen, wir sagen, das ist eins, das muss man deutlich differenzierter sehen.
Differenzierter, aber man muss in der Tat nicht naiv sein. Die Chinesen politisieren sehr gerne Lieferketten. Ja. Ja, also da sind sie nicht besonders feinfühlig. Mhm. Und sie haben es bei den Japanern gemacht, sie waren es gerade bei den Amerikanern. Wir müssen das beobachten und unsere Rückschlüsse sehen und eben gucken, ob wir mit anderen alliierten, befreundeten Ländern unter Umständen diese Lücken schließen können. Also zu glauben, wir sollten uns von China abhängig machen, in der Hinsicht ist gefährlich, weil China uns das immer wieder auf die Nase reibt. Wir können das politisieren.
Stichwort Russland. Noch ganz schnell noch gefragt, welche Länder könnten das sein? Wer sind die neuen Partner der Zukunft für die deutsche Wirtschaft?
Die neuen Partner sind garantiert in Afrika oder Südamerika anzusiedeln.
Indien?
Im Mittleren Osten sollten wir auch versuchen, mehr offensiv auf diese Länder zuzugehen. Und Ukraine bietet auch zum Teil Möglichkeiten. Aber es ist eben sehr schwierig, gerade in seltenen Erden da die Lücke zu schließen. Und das Zweite ist natürlich seltene Erden und dann die Raffineriemöglichkeiten. Inwieweit sind wir gewillt, diesen Dreck, den die Chinesen bei sich verursachen,
in
bei
uns zuzulassen, Mongolei,
ja, und eben so zuzulassen, dass es für uns akzeptabel ist. Mhm. Im Englischen sagt man not in my backyard. Ich will diese Giftschleuder nicht bei mir um die Ecke haben. Mhm. Tatsache ist, es geht aber auch anders, kostet aber viel Geld und vielleicht muss der Staat da eingreifen.
Also viele Risiken, aber auch viele Chancen, das habe ich heute gelernt. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Das hat Spaß gemacht, jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.